fix, ja, wir hatten in der Studienzeit auch den einen oder anderen mitgenommen habe. Wie gesagt, es ist immer eine besondere Freude, zumal Freiburg auch die Stadt ist, mit der ich zum ersten Mal mit der Hisbollah oder dem Thema näher konfrontiert wurde. Ich erinnere mich dann noch an 2006, als eben der zweite Libanon-Krieg ausbrach und da plötzlich der ganze Marktplatz voll war mit Leuten, die man sonst nie sah, die aber dann umso lauter Kindermörder Israel und ähnliche Sachen gebrüllt haben und es einfach überhaupt gar keine Reaktion auf diese Demos gab. Also, es gab eine sehr kleine, an der ein paar Leute und ich dann beteiligt waren, aber es schien mir schon so auch ein großes Unwissen darüber zu bestehen, mit was für einer Organisation sich diese Menschen da solidarisiert hatten. Genau, auch deshalb hier sozusagen nochmal eine besondere Freude, vielleicht ein klein wenig zur Aufklärung in Freiburg beitragen zu können. Wir können einfach mal anfangen mit dem Blick auf die Karte hier. Das ist, denke ich, recht wichtig zum Verständnis. Libanon ist von der Bevölkerungszusammensetzung eine Besonderheit im Nahen Osten. Es gibt 18 verschiedene anerkannte Konfessionen und die Geschichte wie das politische System in Libanon sind eben stark durch diesen Konfessionalismus geprägt. Vereinfacht gesagt kann man sagen, dass es nach der Unabhängigkeit 1943 drei große und etwa gleich große Blöcke, nämlich die maronitischen Christen, waren, die der mächtigste Block war. Die stritten vor allem mit den sunnitischen Muslimen um Einfluss, während die schiitischen Muslime im Libanon der ärmste, unterentwickelste und einflussloseste Teil der Bevölkerung waren. Wenn man sich sonst noch die Karte anschaut, sieht man natürlich die, im Süden die Grenze mit Israel und ansonsten aber Syrien, dass das Land ja sozusagen geradezu umschlingt. Und gleichzeitig sieht man auch, dass es letztendlich ein sehr kleines Land ist. Wenn wir von Hisbollah oder wenn ich auch von Hisbollah spreche, da wird es im Wesentlichen auch um die geschriffelten Bereiche geben, eben den Südlibanon, die Grenze, sozusagen das Grenzgebiet zu Israel, dann die Baalbek-Ebene an der Grenze zu Syrien, das sind eben auch die Bereiche mit der hohen schiitischen Bevölkerungsmehrheit. Und dann in Beirut, das ist jetzt nicht direkt eingezeichnet, aber dann die südlichen Stadtteile in Beirut. Wie gesagt, im Libanon waren die Schiiten der einflussloseste Bevölkerungsteil der großen ethnischen Blöcke. Im Iran dagegen sind die schiitischen Muslime die klare Bevölkerungsmehrheit, weshalb das Land sich so als so etwas wie die Schutzmacht der Schiiten weltweit begreift. Das war auch schon während der Schah-Zeit so. So hat etwa der libanesische Kleriker Musa al-Sadr 1975 mit Unterstützung des Schahs und dessen berüchtigten Geheimdienst Sawak in Libanon die Organisation Amal, das steht für Hoffnung, gegründet, welche die libanesischen Schiiten organisieren und in ihren Gebieten mit iranischer Hilfe entwickeln sollte. Und so ist denn auch die Geschichte der Hisbollah Teil der großen Entwicklung der Politisierung und des Empowerments der schiitischen Araber in der Region und der damit verbundenen sunnitisch-schiitischen Konflikte, die man heute etwa im Irak, in Bahrain oder ein Stück weit eben auch in Syrien beobachten kann. In Libanon selbst haben zwei Ereignisse die Herausbildung einer radikaleren schiitischen Organisation als Amal, nämlich eben der Hisbollah, begünstigt. Zum einen der libanesische Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990. Einer der Auslöser dafür war die gewaltsame Vertreibung der Palästinenserorganisation PLO unter der Führung Yasser Arafats aus Jordanien während des sogenannten Schwarzen September 1970. Die Palästinenser-Milizen sind in den Libanon gezogen, haben von dort aus nicht nur Terror gegen Israel bzw. jüdische oder israelische Ziele weltweit organisiert, Stichwort München 1972, sondern haben sich im Libanon teils wie eine Besatzungsmacht verhalten bzw. einen Staat im Staate gegründet, sehr zum Missfallen vor allem der libanesischen Christen. Und so ist dann auch mit den eher den Palästinensern zugeneigten libanesischen Sunniten ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Neben Terrorgruppen aus aller Welt hat die PLO auch viele der Iraner ausgebildet, die 1979 das Schah-Regime im Iran gestürzt haben. Das zweite wichtigste Ereignis war eben jene islamische Revolution 1979 im Iran, welche ja als Beginn und Zentrum einer islamistischen Weltrevolution gedacht ist und besonders auf schiitische Muslime weltweit ausgestrahlt hat. Dazu vielleicht noch ein kleines Bild aus eben jener Frühzeit. Man sieht eben zum einen nochmal die herzlichen Kontakte dazwischen, Arafat und Khomeini. Da gibt es auch viele andere Beispiele. Wie gesagt, ganz viele der Islamisten, die heute im Iran das Sagen haben, waren eben Ende der 70er Jahre im Libanon aktiv. Die unteren Bilder zeigen den Besuch Arafats 1979 im Iran, wo er eben mit großem Applaus den Schlüssel zur israelischen Botschaft überreicht bekommen hat. Anlass und Gelegenheit für den Export der islamistischen Revolution in den Libanon war das israelische Eingreifen in den libanesischen Bürgerkrieg im Juni 1982. Der Aufbau der Hezbollah begann dann 1982 mit der Einreise von etwa 3000 Kämpfern und Ausbildern aus dem Iran, besonders aus den Kreisen der iranischen Revolutionsgarden, von denen viele vor der Revolution in den 70er Jahren im Libanon in den Lagern der palästinensischen Fatah ausgebildet wurden. Wenn man also die Bedeutung des gemeinsamen Kampfes gegen Israel verstehen will, darf man diese frühen und prägenden iranisch-libanesisch-palästinensischen Verbindungen nicht übersehen. Schon von Beginn an zeigten sich zwei Eigenschaften der Hezbollah, die ihr weltweite Unterstützung und Bewunderung eingebracht haben. Erstens hat sie immer wieder neue Standards gesetzt, was die Organisation der eigenen Kräfte und den Terror gegen die Feinde angeht. Und sie konnte zweitens spektakuläre Erfolge im Kampf gegen Israel und den Westen erzielen. Das erste Ziel der Hezbollah war die Bekämpfung der israelischen Truppen sowie die Bekämpfung jeglichen westlichen Einflusses im Libanon und die Vertreibung der amerikanischen und französischen Truppen durch Selbstmordattentate im bis dahin ungekannten Ausmaße. Anders als etwa später die Hamas hat die Hezbollah es gar nicht erst dabei bewenden lassen, mit Sprengstoffgürteln anzugreifen, sondern hat vor allem mit Sprengstoff beladene Autos oder Lastwagen verwendet. Hier eine Liste einiger der größten Anschläge. Am bekanntesten sind eben die Anschläge auf die internationalen Streitkräfte. Am 23. Oktober 1983 raste etwa ein Truck mit 5.400 Kilogramm TNT in das Lager der US-Truppen nahe dem Beiruter Flughafen, wobei 241 Menschen ums Leben kamen. Fast gleichzeitig explodierte ein zweiter Truck am französischen Truppenquartier und forderte 58 Menschenleben. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass es sich bei den Truppen nicht um irgendwelche Besatzungstruppen gehandelt hat, sondern um eine UN-Mission, welche den Abzug der PLO begleiten und Stabilität und Frieden in das Bürgerkriegsland Libanon bringen sollte. Die zum damaligen Zeitpunkt größte nicht-nukleare Explosion der Welt, dieser große Anschlag, hält noch immer nach. 2007 und im März diesen Jahres wurde die Islamische Republik Iran vor einem US-Bundesgericht zu einer Strafzahlung von etwa 2,7 Milliarden Dollar an die Nachkommen der Opfer verurteilt. Es gibt jetzt derzeit in den USA einen großen Rechtsstreit, wo es eben darum geht, wie man an dieses Geld rankommen kann und wie es möglich ist, iranische Guthaben, die in den USA festgefroren sind, dafür zu verwenden. Hezbollah hat Selbstmordattentate nicht erfunden, aber sie hat sie perfektioniert, als effektive Waffe gegen Israel und den Westen eingeführt und sie hat sie als erste offensiv auch theologisch legitimiert. Man muss allerdings auch sagen, dass in dieser Zeit nur etwa ein Drittel der Selbstmordattentate gegen israelische Truppen auf das Konto der Hezbollah gingen. Die anderen wurden von Organisationen aus einem breiten politischen Spektrum begangen, also auch säkularen Organisationen, wie etwa der Amal oder der pro-syrischen Socialist Syrian Nationalist Party. Nee, Syrian Socialist Nationalist Party heißt sie. Was die Bedeutung der islamistischen Ideologie für solche Taten etwas relativiert und stattdessen die breite nationalistische Ablehnung der israelischen Besatzung und sicher auch der besonderen Feindschaft gegen Israel hervorhebt, die es im Libanon gibt und gab. Die internationalen Truppen sind nach den Anschlägen tatsächlich abgezogen und nachdem zuvor schon die PLO den Libanon verlassen hat, war ein Vakuum entstanden, welches den weiteren Aufbau der Hisbollah ermöglichte. Diese hat sich allerdings erst 1985 mit Namen und Programm in die Öffentlichkeit begeben, kurz nachdem sie und andere anti-israelische Kräfte in einen weiteren Erfolg erzielten und Israel mit beständigen Angriffen dazu zwangen, sich auf eine etwa 10% des libanesischen Territoriums umfassende sogenannte Sicherheitszone im Süden zurückzuziehen. Das ist eben das bekannte Logo der Hisbollah. Wir sehen links oben nochmal einen Koranvers, aus dem sich eben auch der Name ableitet. Und wer Allah und seine Gesandten und die Gläubigen zu Freunden nimmt, siehe, das ist die Partei Gottes, sie sind die Obsiegenden. Also das ist immer so ein starker Anspruch immer gewesen, der Hisbollah. A, wir sind islamisch legitimiert und B, vor allem, wir gewinnen auch. Wir mit dieser Legitimation und der göttlichen Unterstützung werden wir Erfolge erzielen. Unten eben der Name, die Islamische Revolution im Libanon. Das hat man später in einer Phase, wo man sich etwas mehr im Libanon verankert hat, in der islamische Widerstand im Libanon umbenannt. Um eine gewisse Familie sozusagen und Verbindung darzustellen, hier rechts noch zwei andere Logos, eben das der iranischen Revolutionsgarden und einer pro-iranischen islamistischen Gruppe in Gaza, wo man eben auch durch diese Bilder sieht, dass es hier eine Verbindung gibt und dass dieses Ganze letztendlich als globales Projekt gedacht ist, was eben auch die Weltkugel im Logo symbolisieren soll. Des Weiteren ist noch ein Koran zu sehen, so etwa links neben der Weltkugel und eben ja, das Gewehr spricht natürlich für sich. Das Programm der Hisbollah wurde im Februar 1985 in einer Moschee verlesen und danach als offener Brief an die Unterdrückten im Libanon und der ganzen Welt veröffentlicht. In diesem Programm der Hisbollah heißt es: Wir sind Söhne der Umma, der islamischen Gemeinschaft. Wir sind die Partei Gottes, deren Vorhut Gott den Sieg im Iran geschenkt hat. Entsprechend erkennt die Hisbollah dann auch das Prinzip Wilayat al-Faqih, also die Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten an und unterstellt sich damals Khomeini und heute eben Khamenei aus den jeweiligen obersten Führern im Iran. Des Weiteren wird dann zwar der Islam als die einzig mögliche Grundlage einer gerechten Gesellschaft beschrieben, aber zugleich bietet man sich einem breiten Bündnis mit nicht-islamischen Kräften an, wenn es um den Kampf gegen den Weltimperialismus geht, dessen Zentrum die USA seien. Der letzte Abschnitt ist dann mit die Notwendigkeit der Vernichtung Israels betitelt. Dort heißt es: Wir sehen in Israel die Vorhut der Vereinigten Staaten in der islamischen Welt. Unser Kampf wird erst enden, wenn dieses Gebilde ausgelöscht ist. Wir erkennen keinen Vertrag mit ihm an, keinen Waffenstillstand und keinen Friedensvertrag. Wir verdammen aufs Heftigste alle Verhandlungspläne mit Israel und betrachten alle Verhandelten als Feinde, dass solche Verhandlungen nichts anderes sind als die Anerkennung der zionistischen Besatzung Palästinas. Weiter heißt es im Programm, dass der militärische Apparat der Hisbollah nicht von ihren gesellschaftlichen Aktivitäten getrennt werden kann. Und tatsächlich hat Hisbollah schon sehr früh begonnen, mehr als eine Miliz zu sein. Sondern Hisbollah hat den Anspruch, alle gesellschaftlichen Bereiche zu erfassen, nach islamischen Prinzipien zu prägen und vor allem auch zum Kampf gegen Israel umzugestalten. Ein Beispiel sind die bereits 1985 gegründeten Mahdi-Scouts. Die sind tatsächlich Teil der internationalen Pfadfinderbewegung und Vereinigung, sozusagen der libanesische Teil davon. Worum es dabei neben sonstigen Pfadfinderaktivitäten geht, ist natürlich klar und auch aus den Bildern zu ersehen, nämlich eben die Indoktrination mit der islamistischen Ideologie. Unten rechts werden etwa Frauen dann über die Bedeutung des Kopftuchs unterrichtet und paramilitärische Übungen sind zu sehen und ja, wie gesagt, es werden eben Jungen wie Mädchen da gleichzeitig erfasst. 1989-90 kommt dann der libanesische Bürgerkrieg mit dem Abkommen von Taif zum Ende. Und es wird vereinbart, dass alle Milizen ihre Waffen abgeben. Die Hisbollah lässt sich allerdings mit der Begründung nicht entwaffnen, dass Israel noch libanesisches Territorium in Form eines Sicherheitsstreifens im Süden besetzt hält, der etwa 10% des libanesischen Staatsgebiets ausmacht. 1991 wurde dem Libanon ein Kooperationsvertrag mit Syrien aufgezwungen, welches das Land zu einer Art syrischem Protektorat machte. Von westlicher Seite wurde das als Dank für die syrische Unterstützung des Golfkriegs 1991 toleriert. In den folgenden 10 Jahren führte Hisbollah einen Abnutzungskrieg gegen die israelischen Truppen sowie deren libanesische Verbündete im Südlibanon und wird dabei nicht nur von Syrien und Iran unterstützt, sondern erfährt auch in weiten Teilen des Libanon eine gewisse Anerkennung als nationale Befreiungskämpfer. Am 16. Februar 1992 feuern dann israelische Hubschrauber Raketen auf den Wagenkonvoi des Hisbollah-Generalsekretärs Abbas Mousavi und töteten ihn, zusammen mit seiner Frau und seinem 6 Jahre alten Sohn. Nachfolger Mousavis wurde der damals erst 31 Jahre alte Hassan Nasrallah. Die Folgen des Anschlags machen auf drastische Weise die weit über das Land gewachsene Struktur der Hisbollah deutlich. Als Rache für die Ermordung ihres Führers sprengte sich am 17. März 1992 ein Hisbollah-Selbstmordattentäter mit seinem Auto vor der israelischen Botschaft in Buenos Aires, Argentinien, in die Luft, wobei 29 Menschen ums Leben kamen, darunter viele Kinder aus der benachbarten Schule. Der Anschlag von 1992 wurde 2 Jahre später, am 18. Juli 1994, noch in den Schatten gestellt, als unter dem Gebäude des jüdischen Gemeindezentrums Amia in Buenos Aires eine Bombe explodierte und 86 Menschenleben forderte. Buenos Aires klingt erstmal wie ein erstaunlicher Ort für einen islamistischen Anschlag, aber tatsächlich verfügt die Hisbollah in Lateinamerika über umfangreiche Strukturen. Unterstützung hat sie besonders unter den schiitischen Migrantinnen, aber auch das allgemeine anti-amerikanische Klima sowie schwache staatliche Strukturen kommen der Hisbollah entgegen. Und spätestens mit der verstärkten Annäherung zwischen der Islamischen Republik Iran und der verschiedenen anti-imperialistischen Linksregierungen in Lateinamerika, besonders eben Venezuela, hat sich die Hisbollah dort noch stärker ausbreiten können. Nicht zuletzt ist die Partei Gottes dort massiv in den Drogenhandel verwickelt, der inzwischen eine ihrer wichtigsten Finanzquellen darstellt. Zurück zum Libanon, wo sich die israelische Armee nach 2 kürzeren militärischen Operationen im Jahr 1993 und 1996 im Jahr 2000 über Nacht aus der Sicherheitszone zurückzog, woraufhin die UN anerkannte, dass Israel kein libanesisches Territorium mehr besetzt hält. Wäre die Hisbollah eine nationale Widerstands- und Befreiungsarmee, als sie sich ja bezeichnet hatte, oder im innerlibanesischen Kontext immer wieder bezeichnet hat, wäre also nach dem israelischen Abzug der Zeitpunkt gekommen, die Waffen niederzulegen und sich als zivile Partei im Libanon zu engagieren. Freilich war und ist sie das nicht. Und der Krieg gegen Israel ging unter dem Vorwand weiter, Israel hatte noch die Sheba-Farmen besetzt, ein paar Bauernhöfe, die laut UN allerdings zu den syrischen Golanhöhen gehören. Der Vorwand war aber kaum nötig, da Hisbollah ja oft genug und deutlich erklärt hat, dass es ihr um die Vernichtung Israels geht und eben auf dem Weg dorthin hat man einen Sieg errungen, einen Sieg durch standhaften, militanten, islamistischen Widerstand. Das Scheitern der israelisch-palästinensischen Friedensgespräche und der Start der Al-Aqsa-Intifada muss in diesem Kontext betrachtet werden. Israel ist schwach, Israel kann besiegt werden. Das ist bis heute die islamistische Sicht, die insbesondere durch Erfolge der Hisbollah gestützt wurde. Der größte Triumph sollte der Hisbollah aber in ihrer Wahrnehmung noch bevorstehen, nämlich der 2. Libanonkrieg, nachdem es in den Wochen zuvor schon zu vielen Scharmützeln zwischen Israel und Hamas sowie Hisbollah kam, wurde am 12.06.2006 die israelischen Soldaten Ehud Goldwasser und Eldad Regev durch die Hisbollah entführt. 3 Soldaten wurden bei dem Überfall getötet, 5 weitere bei dem israelischen Befreiungsversuch. Wider der Erwartungen der Hisbollah hat Israel auf die Entführung allerdings mit massiven Militärschlägen reagiert. Und die nächsten 33 Tage haben den Norden Israels und insbesondere die südlichen Regionen Libanons in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Es gab auf beiden Seiten etwa 1 Million Flüchtlinge. Die vielen toten Zivilistinnen und Zivilisten und die gewaltigen Schäden an auch ziviler Infrastruktur im Libanon sind vor allem auf die systematische Verwischung der Grenze zwischen zivilen und militärischen Bereichen durch die Hisbollah zurückzuführen. Raketen wurden also beispielsweise in Dörfern gelagert und von dort auch abgefeuert. Gleichzeitig war Hisbollah bis zum Ende des Krieges in der Lage, den Norden Israels mit Raketen zu beschießen. Der Grund für den dauernden und sogar zunehmenden Beschuss Israels durch die Hisbollah und für die daraufhin immer zerstörerische israelische Kriegsführung, die ihren traurigen Höhepunkt wenige Tage vor Kriegsende in der massiven Bombardierung Südlibanons mit zu Recht geächteten Clusterbomben fand, ist dabei nicht zuletzt ein weit verzweigtes Netz an getarnten Bunkern und Raketenabschussanlagen, die Hisbollah seit 2000 im Libanon aufbaute. Hier ein paar Bilder davon. Das ist tatsächlich eine sehr bemerkenswerte Sache, weil dieses, wie gesagt, wirklich sehr großflächige, weit verzweigte Netz an Bunkern ist teilweise in unmittelbarer Nähe israelischer Grenzposten und auch UNFIL-Truppen, also der UN-Truppen im Südlibanon, errichtet worden. Es ist äußerst bemerkenswert, dass das gelang, und zwar tatsächlich für Israel eine Überraschung. Das alles war wirklich perfekt organisiert, etwa diese kleinen Abschussanlagen unten rechts, die konnte man motorisiert ein- und ausfahren. Es ging auch schnell genug, um sozusagen nach dem Abschuss eine Wärmedecke drüber zu breiten, dass die Abschussstelle dann nicht mehr von den israelischen Sensoren entdeckt werden konnten. Wie man an den unteren Bildern sieht, waren es teilweise richtig große Bunkeranlagen, in denen Trupps teilweise während des ganzen Krieges leben und überleben konnten mit Nahrung und allem, was nötig war. Das war eben die eine böse Überraschung, die Israel während des Krieges erleben musste, und die andere war, dass der Hisbollah insbesondere seit 2000 gelungen ist, ein sehr modernes Kommunikationsnetz im Libanon aufzubauen, durch die eben auf sehr fortgeschrittene Weise die verschiedenen Truppen miteinander kommunizieren und sich koordinieren konnten. Dieses Kommunikationsnetz, das eben aus verschlüsselter Funkverbindung, Glasfaserkabeln und anderem, was es noch so an technischem Spielzeug gibt, besteht, wurde von Nasrallah dann 2008 tatsächlich als die wichtigste Waffe des Widerstands bezeichnet. Also die Tatsache, dass die Hisbollah bis zum Schluss Israel beschießen konnte, sowie das israelische Versagen, die Hisbollah tatsächlich zu zerschlagen, als das schlichte Nicht-Verlieren, war für die Hisbollah und ihre Bewunderer Grund genug, den Krieg als göttlichen Sieg zu feiern. Jetzt würde ich hier einen kleinen Ausschnitt zeigen aus der Siegesrede von Nasrallah 2006. Ich hoffe, dass das mit dem Ton hinreichend funktioniert, ansonsten ist es untertitelt.
منذ الانسحاب الأحادي من لبنان عام 2000 ومرورا بالانسحاب الأحادي من قطاع غزة وحاليا بعد حرب لبنان الثانية حرب تموز أصبح الاتجاه انقلب الاتجاه والآن شو الاتجاه يا سيد نتنياهو والآن أصبح من الواضح أن إسرائيل لم تعد دولة لا يمكن التغلب عليها
Ja, das wie gesagt die Siegesrede oder die Siegesinszenierung von Nasrallah 2006 in einem grenznahen Dorf. Was nach dem Krieg passiert ist, ist, dass zum einen die UN-Resolution 1701 erlassen wurde, in der nochmals die Entwaffnung der Hisbollah gefordert wurde und der ein deutlich verstärktes UN-Truppenkontingent im Südlibanon stationiert wurde. Das hat die Bewegungsfreiheit der Hisbollah ein Stück weit eingeschränkt, aber doch nicht wirklich, sodass auch nach dem Krieg sie mit verstärkter, auch syrischer Unterstützung nochmal massiv aufgerüstet hat, dass ihr Raketenarsenal inzwischen mindestens das Dreifache der Zeit vor dem Krieg beträgt und das auch nach vielen Berichten, die man so lesen kann, auch noch moderne Waffen hinzugekommen sind, die tatsächlich einen qualitativen Unterschied machen, nämlich moderne, teilweise radargesteuerte oder lasergesteuerte Flugabwehr- und Panzerabwehrraketen und ähnliche Utensilien, die vermutlich nicht mal jede nationale Armee auf der Welt vorzuweisen hat. Allerdings hat die Hisbollah militärisch zumindest einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen, nämlich den Anschlag auf ihren Militärchef Imad Mughniyeh am 12.02.2008 in Damaskus. Imad Mughniyeh, den man hier auf dem Bild sieht, war vermutlich der gefährlichste und fähigste Terroristenführer der Welt. Er wird mit praktisch allem, was die Hisbollah an spektakulären Anschlägen verübt hat, in Verbindung gebracht. Von den großen Selbstmordattentaten Anfang der 80er Jahre in Israel, über die Welle an Geiselnahmen, Flugzeugentführungen, zu den Anschlägen in Argentinien und anderen Ländern bis hin zum Libanon 2006, den er wohl ausgelöst und dann auch auf der Hisbollah-Seite kommandiert hat. Auch er hat sein Handwerk übrigens anfangs bei der Fatah im Libanon gelernt. Hier noch zwei weitere Fotos. Zum einen gerade nochmal ein Kommentar zu dem Bild davor. Das zeigt nämlich eben ein Bild von einer Flugzeugentführung 1985. Und das andere Bild ist nach seinem Tod veröffentlicht worden. Dazwischen war er eben praktisch ein Phantom, von dem es damals keine Bilder gab, aber um den inzwischen eben ein regelrechter Kult betrieben wird. Also hier links oben nochmal das Auto, in dem er dann sein Ende fand. Dann rechts oben seine Beerdigung eben. Links unten mit dem klassischen Hisbollah-Gruß eben eine Totenehre und unten rechts ist er eben, wie man sieht, aufgestiegen zusammen mit Nasrallah zu den großen Ikonen der Hisbollah. Kann man auch, wenn man da im Internet mal ein bisschen googelt, findet man Unmengen an Propaganda-Videos, in denen er dann glorifiziert wird. Einerseits ist seit seinem Tod eine gewaltige Rechnung offen und es wurde sofort spekuliert, dass jetzt ein großer Anschlag ähnlich der in Argentinien bevorsteht. Tatsächlich sind bislang mindestens 5 Anschlagsversuche vereitelt worden, unter anderem auf die israelische Botschaft in Aserbaidschan und auf israelische Touristen und Touristinnen in Ägypten. Die gescheiterten Anschläge legen nahe, dass die Fähigkeiten ihres Chefterroristen für die Hisbollah und das iranische Regime nicht so leicht zu ersetzen sind. 1992 hat sich die Hisbollah entschlossen, an den Wahlen zum libanesischen Parlament teilzunehmen, wo sie bis heute vertreten ist. Viel ist seitdem davon die Rede, dass Hisbollah nun keine Terrororganisation mehr sei, dass sie sich dem politischen Prozess geöffnet hätte und pragmatische statt ideologische Politik betreibe. Dieser Pragmatismus besteht aber nur darin, dass man klare Prioritäten gesetzt hat, dass man allen unnötigen Widerstände, die etwa bei dem aussichtslosen Versuch aufkämen, den Libanon zu islamisieren, nach iranischem Vorbild, eben weitgehend aufgab und alles vermeidet, was unnötige Konflikte eben hervorbringt, um alle Kräfte auf den sogenannten Widerstand zu konzentrieren. Das heißt, die Hisbollah ist durchaus geneigt, sich etwa auch westlichen Kräften gegenüber sozusagen als seriöse politische Kraft zu demonstrieren, hat aber an ihrem Kernziel, nämlich in dem Krieg bis zum Ende gegen Israel, nichts aufgegeben. Hier vielleicht nochmal so ein interessantes Beispiel. Es handelt sich hier eben um ein Interview mit dem Leiter eines Thinktanks der Hisbollah. Also die haben tatsächlich sozusagen eine politische, wissenschaftliche Stiftung, ähnlich eben in Deutschland der Stiftung Wissenschaft und Politik oder ähnlichen Stiftungen. Da kann man sich, wenn man auf die Homepage geht, alle möglichen Studien zu allen möglichen Themen durchlesen. Deren Leiter, Ali Fayyad, wird auch sehr gerne mal von westlichen Medien interviewt oder auch von westlichen Stiftungen eingeladen. Aber wenn man eben sieht, wenn er befragt wird zum Thema Israel, sagt er eben in verklausulierter Form, dass es letztendlich diesen jüdischen Staat nicht geben darf. Er sagt, nennt das dann halt eine Einstaatenlösung, aber das ist eben klar, was gemeint ist, und zum Schluss spricht er dann eben auch von der Ausmerzung des rassistischen Regimes Israel. Der Widerstand ist also das Primäre, und wenn man ihn durch Beteiligung am politischen Widerstand unterstützen kann, umso besser. Allerdings ist Hisbollah im Bündnis mit Iran und Syrien bereit, skrupellos mit allen, auch irregulären und mörderischen Mitteln, jede Entwicklung zu bekämpfen, die diesen Widerstand schwächen oder gefährden könnte. Dies zeigt ein kursorischer Überblick zur Rolle der Hisbollah seit der sogenannten Zedernrevolution. Ziel dieser Bewegung war es, nach dem israelischen Rückzug 2000 den Libanon nun auch vom allgegenwärtigen syrischen Einfluss und konkret auch von den syrischen Truppen zu befreien. Treibende Kraft eines sunnitisch-christlich-drusischen Bündnisses war der Milliardär und Ministerpräsident Rafik Hariri, der besonders durch gute Kontakte zu den USA und Frankreich am 2. September 2004 die UN-Resolution 1559 bewirkte, welche die Entwaffnung und Auflösung aller Milizen im Libanon und die Kontrolle der Regierung über alle Gebiete forderte. Das heißt praktisch die Entwaffnung der Hisbollah und den Rückzug der syrischen Truppen. Bereits am Tag danach drückte Syrien mit Unterstützung der Hisbollah eine verfassungswidrige Amtszeitsverlängerung des pro-syrischen Präsidenten Emil Lahoud durch. Als Protest traten kurze Zeit später mehrere Minister sowie Ministerpräsident Rafik Hariri zurück. Einer der zurückgetretenen Minister, Marwan Hamade, überlebte im Oktober 2004 einen Autobombenanschlag nur knapp. Der Anschlag war Beginn einer jahrelangen systematischen Terror- und Mordkampagne, die sich gegen Gegner Syriens und des sogenannten Widerstandes richtete. Gegen Politiker, kritische Intellektuelle und Journalisten, auch zahlreiche Unbeteiligte fielen den Bomben zum Opfer. Bei welchem dieser Anschläge nun die Hisbollah, der syrische Geheimdienst oder pro-syrische libanesische Kräfte direkt verantwortlich waren, lässt sich auch deshalb nicht sagen, weil im Libanon kein Polizei- und Justizsystem existiert, welches solche Taten effektiv aufklären könnte. Politisch und moralisch ist Hisbollah alleine durch das Bündnis mit Syrien mitverantwortlich. Der größte Anschlag, das wissen Sie und ihr alle, war der gegen den zurückgetretenen Ministerpräsident Rafik Hariri selbst, der am 14. Februar 2005 zusammen mit 22 anderen Menschen von 1000 Kilo Sprengstoff zerfetzt wurde. hier nochmal ein eindrucksvolles Bild von diesem Anschlag. Nach seiner Beerdigung auf dem Märtyrerplatz errichteten besonders junge Menschen aller Konfessionen eine Zeltstadt und kommen ins Gespräch. Eine Entwicklung mit revolutionärer Sprengkraft im Libanon. Es kommt zu wochenlangen Protesten, bis das pro-syrische Hisbollah-Lager am 8. März 2005 zu einer gewaltigen Gegendemonstration mobilisiert, woraufhin am 14. März das antisyrische Lager eine noch größere Demonstration mit wohl über 1 Million Teilnehmern und Teilnehmerinnen abhält. Die syrischen Truppen sehen sich daraufhin nach fast 30 Jahren zum Rückzug gezwungen. Der Terror im Libanon hält aber weiter an. Gegen die Untersuchung des Anschlags gegen Rafik Hariri durch ein UN-Sondertribunal wehrt sich Hisbollah bis heute entschieden und setzt die Regierung auch mit irregulären Mitteln unter Druck. So mobilisiert sie im Herbst 2006 ihre Gefolgschaft zu einem 18-monatigen Sitz- und Blockadestreik in Beirut. Durch Wahlen konnte das Oppositionslager der Hisbollah nicht an die Regierung kommen. Die Partei drängte aber immer stärker auf eine Beteiligung an einer Regierung der nationalen Einheit mit Vetomacht. Ein Ziel, welches sie dann im Mai 2008 schließlich mit offener Gewalt durchsetzte, als sie Teile Beiruts besetzte und sich Straßenkämpfe lieferte. Vorausgegangen war ein Versuch der Regierung, ein landesweites Kommunikationsnetz der Hisbollah unter staatliche Kontrolle zu bringen. Was von der Partei Gottes als unakzeptablen Übergriff auf den Widerstand gedeutet wurde. Nasrallah hat mit dem Sturm Beiruts sein oft gegebenes Versprechen gebrochen, dass die Waffen des Widerstandes sich nie gegen das eigene Volk richten würden. Seit 2011 gibt es nun im Libanon eine Regierung, bei der das Hisbollah-Lager 18 der 30 Ministerposten besetzt und mit Najib Mikati, der von Hisbollah präferierte Kandidat, Ministerpräsident ist. Ein Ausblick. Die besonders seit 2005 aufgebrochenen und nur mit Drohungen und Gewalt überstandenen Widersprüche und Konflikte im Libanon versuchte Hisbollah mit nationalem Kitsch zu übertünchen. Die Partei bezeichnet sich als heimatsloyale Libanesen, als bewaffneten Widerstand des Volkes, welcher die Unterstützung einer loyalen Nation genieße. Einher gingen Drohungen gegen diejenigen, welche sich den Widerstand gegen die ewige Bedrohung Israels verweigerten. Zitat: Wir werden jeden dazu anhalten, zum Schutz und zur Verteidigung des Landes beizutragen. Und wer auch immer diese Pflicht aufgibt, ist ein Verräter. Die von Hisbollah bestrittene, aber durch viele Berichte belegte praktische Unterstützung bei der Aufstandsbekämpfung in Syrien folgt dabei einer Logik, die der libanesische Journalist Hanin Gadar auf den Punkt bringt. Jede Aktivität außerhalb des Widerstandes gegen Israel ist demnach eine Verschwörung und verdient Tod, Folter und Schmerz. Wenn du nicht bereit bist, deine Freiheit, Würde und Zukunft für die Sache des Widerstandes und deines Diktators zu opfern, verdienst du nicht zu leben. Wie sehr solche Kritik am Image der Hisbollah nagt, wie sehr eben die Hisbollah auch durch die Partnerschaft mit dem Regime in Syrien und mit dem Regime im Iran gelitten hat, er mag vielleicht ein aktuelles Beispiel aus der Filmwelt zeigen. Hier sind zwei Filmplakate. Die Geschichte dazu ist die: Im Juni 2011 verbot die libanesischen Behörden die Vorführung des Films Green Days der iranischen Filmemacherin Hanna Makhmalbaf, der den Aufstand im Iran 2009 behandelt. Der iranische Botschafter in Libanon hatte den Film als Angriff auf die iranische Souveränität bezeichnet und sein Verbot gefordert. Was vor allem illustriert, wie es derzeit um die libanesische Souveränität bestellt ist. Von der Islamischen Republik Iran dagegen finanziert und koproduziert, läuft derweil ein anderer Film im libanesischen Kino seit April diesen Jahres, nämlich der Film 33 Tage, ein Machwerk im Stile von Tal der Wölfe, in dem eben der Widerstand der Hisbollah auf pathetische und kitschige Weise glorifiziert wird. Obwohl die Hisbollah, wie gesagt, in Syrien ebenso wie die Kurzbrigaden der iranischen Revolutionsgarden aktiv sind, bereitet sich die Islamische Republik Iran derzeit auf eine Zeit nach Assad vor. Also darauf, dass Syrien aus der sogenannten Achse des Widerstands ausscheiden würde, was den iranischen Zugriff auf Libanon und den Kontakt zu Hisbollah deutlich erschweren würde. Derzeit versucht Iran deshalb, die direkten Kontakte mit Libanon auszubauen. Beim Besuch des iranischen Vizepräsidenten Rahimi und einer über 100-köpfigen Delegation im Mai 2012 ging es etwa um die Errichtung einer iranisch-libanesischen Freihandelszone, die von Iran nicht zuletzt dazu genutzt werden soll, via Libanon die Handels- und Finanzsanktionen zu unterlaufen, die gegen den Iran eben im Zuge des Atomstreits erlassen wurden. Zudem versucht sich die Islamische Republik als Partner Libanons und nicht nur der Hisbollah zu präsentieren, bietet millionenschwere Hilfe für Projekte in allen Bereichen an, von Schulen bis zum Bau eines Staudamms in einem christlichen Gebiet. Bislang ist die nicht-schiitische libanesische Reaktion allerdings sehr misstrauisch und zögerlich, fürchtet man doch, dass es sich um einen Versuch der wirtschaftlichen wie kulturellen Kolonisation des Libanon durch den Iran handelt. Der syrische Konflikt greift derweilen auch auf den Libanon über. In der grenznahen Stadt Tripoli gab es etwa Anfang Juni 15 Tote bei dem Zusammenstoß zwischen sunnitischen Gegnern und alawitischen Anhängern Assads. Zudem gibt es Berichte über zunehmende Waffenströme in den Libanon und eine Aufrüstung der verschiedenen ethnischen Milizen, was Angst vor einem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs im Libanon weckt. Das deutsche Auswärtige Amt rät inzwischen dringend davon ab, in weite Teile des Libanon zu reisen. Im März 2011 veröffentlichte die israelische Armee eine Karte, auf der fast 1000 militärische Anlagen der Hisbollah eingezeichnet sind, die sich zu großen Teilen innerhalb von Dörfern befinden. Das ist eben diese Karte. Da muss man jetzt nicht genauer dazu sprechen, aber man sieht eben, dass doch insbesondere im Süden eigentlich alles durchsetzt ist von Hisbollah-Anlagen. Ziel war es, die Öffentlichkeit auf eine größere Zerstörung von Dörfern im Falle eines neuen Krieges vorzubereiten. Exemplarisch wurde auch eine Karte des Dorfes El-Qiyam veröffentlicht, auf welcher die unmittelbare Nähe von Waffenlagern und Bunkern zu Schulen und medizinischen Einrichtungen ersichtlich ist. Es gibt zudem viele Hinweise darauf, dass die Hisbollah nach dem Krieg 2006, bei dem viele der versteckten Untergrundanlagen entdeckt wurden, nun noch stärker militärische und zivile Zonen verwischt. Diese Hisbollah-Taktik wird auf gewisse Weise auch durch die israelische Libanon-Strategie gespiegelt. Immer wieder das gesamte Land und dessen Regierung für das verantwortlich zu machen, was zuerst von palästinensischen Gruppen und später von der Hisbollah gegen Israel unternommen wurde. Ein frühes Beispiel von 1968 ist etwa der Überfall eines israelischen Kommandos auf den Flughafen von Beirut, bei dem 13 libanesische Passagierflugzeuge in die Luft gesprengt wurden. Das war eben eine Reaktion darauf, dass die PFLP, die auch Stützpunkte im Libanon hatte, in Athen ein El Al-Flugzeug angegriffen hatte. Seitdem wurden von Israel immer wieder auch gezielt zivile Anlagen wie Kraftwerke zerstört, wobei die Grundüberlegung immer war, die libanesische Regierung und die betroffene Bevölkerung dazu zu bringen, gegen die anti-israelischen Aktivitäten vorzugehen. Im Oktober 2008 präsentierte der Leiter des Nordkommandos der israelischen Armee, General Gadi Eisenkot, die sogenannte Dahiya-Doktrin, benannt nach dem 2006 massiv bombardierten und zerstörten schiitischen Viertel in Südbeirut. Er kündigte disproportionale Zerstörung für alle Dörfer und Gebiete an, von denen auch nur ein Schuss auf Israel abgefeuert würde. Seit dem Regierungsbeitritt im Mai 2008 vertritt Israel zudem die Position, den libanesischen Staat für das Handeln der Hisbollah verantwortlich zu machen. Und so wie Israel mit massiver Gewalt droht, um Hisbollah vor einer Aggression abzuhalten, beziehungsweise um libanesische Kräfte dazu zu bringen, Druck auf die Hisbollah auszuüben, so droht auch Hisbollah mit der gewachsenen militärischen Stärke, mit Raketen, die alle Teile Israels erreichen können, und mit Überraschungen, die etwa aus praktisch suizidalen Angriffen von Hisbollah-Kommandos auf das israelische Staatsgebiet sein sollten. Jetzt vielleicht noch mal eine Karte. Genau, also hier sieht man nochmal das vermutete, hauptsächlich aus dem Iran stammende Waffenarsenal der Hisbollah. Das bezieht sich allerdings noch sogar auf die Zeit vor 2006. Inzwischen geht man davon aus, dass die Hisbollah auch noch über sogenannte M600-Raketen verfügt, deren Reichweite zwar nicht allzu groß ist, die aber eben eine sehr genaue Zielsteuerung haben und eine sehr hohe Sprengkraft, sodass Hisbollah wirklich in der Lage wäre, etwa gezielt in Tel Aviv und anderen Städten bestimmte israelische Ziele anzugreifen. Und man muss auch sagen, dass die Raketen bisher noch nicht eingesetzt, und größtenteils nicht eingesetzt wurden, etwa im Libanon-Krieg 2006, weil Hisbollah sich da sozusagen noch einiges an Eskalationspotenzial offen gehalten hatte, aber dass es eben dieses Eskalationspotenzial auch gibt. Also Hisbollah stellt für Israel inzwischen eine reale militärische Bedrohung dar. Das zum einen und das andere, wie gesagt, das andere, womit Hisbollah gerade droht, sind tatsächlich Übergriffe auf israelisches Staatsgebiet beim nächsten Krieg. Da gibt es verschiedene Theorien, wie das geschehen könnte, etwa durch Kommandos, die dann über das Meer einfallen, oder durch Tunnel unterhalb der Grenze. Zudem gehen heute viele Hisbollah-Kämpfer davon aus, dass 2006 tatsächlich ein göttlicher Krieg war und dass der nächste Krieg mit Israel der letzte sein wird, an dessen Ende die Vernichtung Israels respektive die Befreiung Palästinas stehen würde. Es gibt also genug Anlass zur Sorge, dass durch eine ideologisch verblendete Fehleinschätzung der israelischen Reaktion wie bereits 2006 ein Krieg ausgelöst wird. Auch die Entwicklung in Syrien, etwa die Lieferung von mit Chemiewaffen bestückten Raketen an die Hisbollah, bietet viele mögliche Anlässe für eine militärische Eskalation. Also Israel hat bereits klargemacht, dass das für Israel eben eine rote Linie wäre, wenn das sehr, sehr umfangreiche Chemiewaffenarsenal aus Syrien irgendwie in die Nähe der Hisbollah kommen würde. Gegen eine militärische Eskalation, eine voreilige, spricht allerdings, dass Iran großes Interesse daran hat, diese zu verhindern. Denn derzeit dienen die Ströme an iranischen Waffen und Geld an die Hisbollah vor allem dazu, Israel vor einem Angriff auf die iranischen Atomanlagen abzuschrecken. Der Militärberater Khamenis, General Safavi, warnte im November 2011 etwa: Es wird keinen Grund für Iran geben, Langstreckenraketen auf Israel abzufeuern, denn alle zionistischen Städte sind in Reichweite der Raketen unseres Verbündeten Hisbollah. Was also droht und derzeit in der Luft steht und von vielen Experten nur noch als eine Frage der Zeit bezeichnet wird, ist ein neuer Krieg, der für Israel wie für den Libanon noch weit zerstörerischer sein wird als der von 2006. Es wird durch diese völlig unnötige Kriegsgefahr deutlich, wie sehr die als nationale Befreiungsorganisation angetretene Partei Gottes inzwischen das Land im Dienst einer mörderischen Ideologie und einer weit entfernten Diktatur in Geiselhaft genommen hat. Und wie der Widerstand gegen eine sogenannte imperialistische Verschwörung selbst zur größten Gefahr für das Land geworden ist. Die einzig gute Nachricht die vielleicht etwas Hoffnung bietet, ist die Tatsache, dass das Image eben nicht nur der Hisbollah, sondern auch des Iran und Assads, die sich eben lange Zeit als Helden des Widerstands aufspielen konnten und als solche eben auch im Nahen Osten durchaus breiten Zuspruch hatten, inzwischen auch sehr gelitten hat und dass eben in vielen Städten inzwischen nicht nur die Flaggen Israels oder nicht mehr die Flaggen Israels, sondern vor allem eben Bilder Nasrallahs, Flaggen der Hisbollah, Flaggen der Islamischen Republik oder Bilder Assads brennen. Also mit diesem kleinen Hoffnungszeichen möchte ich den Vortrag hier erstmal beenden und freue mich dann auf Fragen, Kritik und die Diskussion. Dankeschön.